Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. In Russland soll die Verfassung reformiert werden. Im Parlament nimmt das Projekt jetzt die letzten Hürden. Wir schauen mit unserem Korrespondenten auf den Stand der bisher größten Verfassungsänderung im Land. Die italienische Regierung ergreift drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Wie das die Regierung nutzt, die vor kurzem noch in die Krise zu rutschen drohte, ist auch ein Thema dieser Sendung. Und wir blicken nach Frankreich. Der Norden des Landes kämpft immer noch mit dem Niedergang der Bergbauindustrie. Aber eine Stadt in der Region hat das als Chance begriffen, sich zum ökologischen Vorzeigeprojekt entwickelt und damit rechte Parteien auf Abstand gehalten. Es war ein politischer Paukenschlag, mit dem der russische Präsident das neue Jahr eingeläutet hat. Wladimir Putin ernannte Mitte Januar einen neuen Premierminister und ersetzte, für viele recht überraschend, eine Verfassungsreform auf die politische Tagesordnung. Die geplanten Änderungen sind in den letzten Wochen immer konkreter geworden. Heute und morgen finden im russischen Parlament die finalen Lesungen des entsprechenden Gesetzentwurfs statt. Damit befindet sich das große Projekt auf der politischen Zielgeraden. Mit unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries habe ich vor der Sendung über den Stand der Reform gesprochen. Meine erste Frage an ihn war, was im Gesetzentwurf, der jetzt in der Staatsduma behandelt wird, drinsteht.
Es ist ein ziemlich dickes Paket. 200 Änderungen sind darin enthalten, laut dem Parlamentsvorsitzenden Walodin. Sehr vieles davon betrifft das Amt des Präsidenten und wie dessen Kompetenzen verändert werden. Vielleicht die wichtigsten Veränderungen. Künftig kann ein russischer Präsident, maximal 2 Amtszeiten absolvieren. A 6 Jahre, macht in Summe 12 Jahre. Er wird mächtiger. Er bekommt mehr Macht, zum Beispiel bei der Bestellung der Richter am Verfassungsgericht und am obersten Gericht. Er bekommt mehr Möglichkeiten, das Parlament zu überstimmen. Falls das mal auf die Idee kommen sollte, ein Veto einzulegen. Das ist in den vergangenen Jahren nicht mehr passiert, aber grundsätzlich ist das möglich. Und auch die Immunität des Präsidenten soll festgeschrieben werden in der Verfassung. Klar wird jetzt auch, nachdem der Text vorliegt, der in der Staatsduma zur Abstimmung steht, dass von einer Parlamentarisierung, die wir noch vielleicht vermutet hatten, nach der Rede Putins an die Nation, dass von dieser Parlamentarisierung eigentlich keine Rede mehr sein kann. Und es gibt noch einen ganzen großen weiteren Block, der dreht sich um Identitätspolitik und Geschichtspolitik. Der Staat will die sogenannte historische Wahrheit definieren, also das, was Inhalt historischer Erinnerungen bleiben und sein soll.
Wie sind denn diese gesellschaftspolitischen Vorschläge, die Sie jetzt zuletzt kurz skizziert haben, wie sind denn die einzuordnen? Wer soll damit angesprochen werden?
Ganz verschiedene Zielgruppen, um ihnen einen Grund zu geben, denke ich, das ist das Kalkül, zur Volksabstimmung zu gehen und abzustimmen. Die ist geplant für den 22. April. Kleine Fußnote. Niemand weiß, wie sich das mit dem Coronavirus in Russland weiter verhalten wird. Und das ist ja eine Massenveranstaltung dann sozusagen. Und manch einer überlegt schon laut, ob man dann eine solche Volksabstimmung überhaupt machen kann. Aber soweit ist es noch nicht. Also, es gibt die Festschreibung der Ehe auf Mann und Frau. Das spricht konservative Kreise an. Es wird festgeschrieben, die Erhöhung der Rente oder die Anpassung an der Inflation, das ist in der Regel eine Erhöhung, das spricht die große Gruppe der Rentner an oder ganzer Familien. Das ist ein Stück Besänftigung auch nach der harten Rentenreform. Der Mindestlohn wird festgeschrieben, ein Zeichen gegen Armut und vielleicht auch ein interessantes Beispiel, die Erwähnung des Gottesglaubens. Das spricht natürlich religiöse Menschen an, die orthodoxe Kirche, aber es ist so neutral gehalten, dass es auch etwa Buddhisten und Muslime ansprechen kann.
Diese Maßnahmen könnten also die Zustimmung zu dem Reformprojekt erhöhen. Gibt es denn auch Kritik an den geplanten Änderungen von der Bevölkerung oder der Opposition?
Es gibt wenig breite Kritik. Es gab vor kurzem eine Umfrage des Levada-Zentrums. Ein Ergebnis, 8% der Russen kennen die Verfassung überhaupt nur gut. Das ist vielleicht ein Indikator dafür, dass auch die zurzeit gültige Verfassung nicht allzu viele Menschen wirklich interessiert. Und dazu kommt, es gibt ja nun keine ganz breite Diskussion. Es gibt auch wenig gegen- oder artikulierte Gegenstimmen in der Öffentlichkeit. Die Systemopposition fällt ohnehin flach. Sie stimmt zu und wird zustimmen in der Staatsduma. Und die außerparlamentarische Opposition ist gespalten. Eine der Führungsfiguren, Alexej Nawalny, hat sehr früh schon gesagt, die geltende Verfassung sei nicht schützenswert. Er werde sich also aus der Diskussion weitgehend heraushalten. Damit ist die Opposition gespalten. Und es gibt darüber hinaus nur sehr kleine Gruppen, die dazu aufrufen, nicht zur Abstimmung zu gehen oder mit Nein zu stimmen.
Seit dem Beginn dieses Reformprozesses steht ja eine These im Raum, und zwar die, dass Putin seine Macht erhalten will, auch über 2024 hinaus, wenn seine Amtszeit regulär endet. Wie schätzen Sie das ein, auch auf Basis der aktuellen Änderungsvorschläge?
Halten wir nochmal fest, dass die Kompetenzen und die Macht des Präsidenten gegenüber dem jetzigen und heutigen Zustand noch einmal deutlich wachsen. Und Wladimir Putin hat vor wenigen Tagen gesagt, er sehe zurzeit nicht die Zeit gekommen für einen Machtwechsel. Russland brauche Stabilität, und die zu erhalten, betrachte er als sein, Zitat, Schicksal. Welchen Reim machen wir uns daraus? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht wird die Zählweise der Amtszeiten wieder auf Null gesetzt und Wladimir Putin nimmt noch einmal zwei Amtszeiten in Anspruch. Vielleicht ist aber auch das Zusammengehen mit dem Nachbarland Belarus noch nicht ganz vom Tisch. Auch dann könnte man noch einmal auf Null setzen. Er hat zumindest geäußert, er sehe sich nicht als Vorsitzender des neuen Staatsrates. Das ist ein neues Gremium, das auch Verfassungsrang erhält. Also was bleibt übrig? Dann vielleicht gibt es noch als letzte Möglichkeit eine Variante, die wir jetzt noch gar nicht kennen und von der wir irgendwie in der Zukunft ganz überraschend erfahren werden.
Einschätzungen waren das von Tilko Gries, unserem Russland-Korrespondenten. Nach der Duma müssen noch das russische Oberhaus, die Regionalparlamente und das Verfassungsgericht zustimmen, und die Volksabstimmung ist für den 22. April geplant. Gestern Abend haben die Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie ein neues Level erreicht, zumindest in Italien. Die Regierung in Rom hat das ganze Land zur Schutzzone erklärt. Das heißt, die Bürger sollen auf Reisen verzichten, dürfen nur aus dringenden Gründen ihre Häuser verlassen, es gibt Versammlungsverbote und Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will damit das Coronavirus eindämmen, denn kein Land in Europa ist so stark betroffen wie Italien. Aber Conte demonstriert auch politische Handlungsfähigkeit. Ein wichtiges Signal, denn vor wenigen Wochen drohte die gerade mal ein halbes Jahr alte Regierung noch zu zerbrechen am Streit über eine Justizreform. Und auch der Kampf gegen Corona ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte, wie Jörg Seiselberg berichtet.
Er taugt als Symbol für das häufig unglückliche Bild der Koalition in Rom in der Corona-Krise. Nicola Zingaretti, Chef der Demokratischen Partei, der zweitgrößten Regierungskraft. Ende Februar, das Virusproblem in Italien war gerade eine Woche alt, traf sich Zingaretti demonstrativ Optimismus verbreitend mit Parteifreunden zum Aperitif in einem angesagten Viertel in Mailand. Zingarettis Botschaft bei der Trinkrunde im Risikogebiet: Schaut her, ich habe keine Angst, das mit Covid-19 bekommen wir schon hin. Knapp eine Woche später musste der Parteichef der Demokraten einräumen, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Also, es ist passiert, auch ich habe das Coronavirus. Natürlich werde ich mich an alle Vorgaben halten, die jeder in diesem Fall zu beachten hat. Mir geht es gut, und daher ist eine häusliche Quarantäne gewählt worden. Der Eindruck war, Zingaretti hat das Problem des Coronavirus schlicht unterschätzt. Was offensichtlich auch für die von seiner Partei mitgetragene Regierung gilt. Fast zeitgleich zu Zingarettis Aperitivauftritt in Mailand vermittelte Ministerpräsident Conte das Bild, seine Regierung werde die Corona-Krise schnell in den Griff bekommen. In einer Pressekonferenz im Regierungspalast 4 Tage nach Ausbruch der Coronavirus-Krise lud Conte Touristen offensiv dazu ein, nach Italien zu kommen. Italien ist ein sicheres Land. Es ist ein Land, in das man reisen kann. Es gibt ein paar sehr begrenzte Gegenden, in denen es Beschränkungen gibt. Aber im Rest des Landes kann man problemlos unterwegs sein. Italien ist ein sicheres Land, vielleicht sehr viel sicherer als viele andere. Regierungschef Conte am 25. Februar, zwei Wochen ist das her. Der Wirtschaftsprofessor, vor zwei Jahren mit Hilfe der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in die Politik gespült, agiert in der Krise sprunghaft. Auch am Wochenende, als Conte angesichts rasant steigender Infektionszahlen große Teile Norditaliens zum Sperrgebiet erklärte, lief einiges aus dem Ruder. Stunden bevor das Dekret beschlossen wurde, gingen schon Informationen quer durchs Land. Mit dem Ergebnis, dass hunderte Menschen im Norden überstürzt die Koffer packten und nach Süditalien fuhren. Und mit ihnen die Gefahr, dass das Virus auf unkontrollierten Wegen in bislang wenig betroffene Gebiete Italiens transportiert wird. Trotz der Fehler im Krisenmanagement profitiert Conte aber von einem typischen Phänomen. In schwierigen Zeiten rücken die Menschen stets näher an ihre Regierung. Auch innerhalb seiner Koalition muss Conte deutlich weniger Querschüsse ertragen als vor der Corona-Krise. Damals schien es eine Frage von Tagen, bevor die Regierung am internen Streit zerbricht. Jetzt, trotz Contes Schlingerkurs in der Sache, ist die Regierung zusammengerückt. Und auf der Oppositionsbank gibt sich sogar Matteo Salvini handsam. Der Führer der rechten Lega offeriert Zusammenarbeit in der Krise und gönnt sich höchstens kleine Spitzen. Wir sind bereit, verantwortungsvoll unsere Ideen anzubieten, in der Hoffnung, dass die Bereitschaft besteht, sie auch anzunehmen. Denn wir sind verantwortungsvoll, wollen aber nicht nur Zuschauer sein. Zusammenrücken im Zeichen der Krise. Wenn die Corona-Epidemie irgendwann überwunden ist, dürfte für ein schwer gebeuteltes Italien aber eine neue Zeitrechnung beginnen. Wahrscheinlich auch in der Politik. Conte dürfte wissen, ungeachtet der jetzigen Bekenntnisse zur nationalen Einheit, die Fehler, die der Regierungschef derzeit macht, werden seine Gegner nicht vergessen.
Ein Beitrag war das von Jörg Seißelberg über die Arbeit der italienischen Regierung in Zeiten der Corona-Krise. Mit dem Niedergang der Kohleindustrie kamen die Probleme. Menschen wurden arbeitslos, das Wirtschaftswachstum ging zurück und der Traum vom Wohlstand, er bekam Kratzer. Das konnte man in den 1970er und 80er Jahren in der nordfranzösischen Region Hauts-de-France beobachten, nahe der Grenze zu Belgien. Seitdem versucht die Gegend, auf die wir diese Woche kurz vor den französischen Kommunalwahlen blicken, wieder auf die Beine zu kommen. Und nicht selten setzen die Menschen dabei auf den rechtsextremen Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, die hier stark verankert ist. Das Städtchen Los-Anguel geht einen anderen Weg. Hier regiert seit knapp zwei Jahrzehnten ein grüner Bürgermeister, der seinen Ort zum ökologischen Vorzeigeprojekt gemacht hat. Um dem Strukturwandel zu begegnen und den Rechtsextremen. Bettina Kaps berichtet.
Rosa Licht flutet durch den Saal. Fast alle Plätze sind besetzt. Ein älterer Mann im Strickpullover steigt auf ein Podest. Wenn es dunkel wird, lege ein Striptease hin, spaßt der Bürgermeister von Los-Anguel. Sein Scherz kontrastiert mit seiner Erscheinung. Jean-François Caron, hageres Gesicht, schwarze Brille, wirkt streng und asketisch. Er begrüßt die Anwesenden zu einem Innovationsabend.
Dieses Erlebnis soll spielerisch sein, aber auch sehr informativ. Es steht für den Willen, die Beziehungen zwischen einer Institution wie dem Rathaus und den Einwohnern zu erneuern. Wir üben neue Formen der demokratischen Beteiligung.
Zwei junge Frauen übernehmen das Mikrofon, erzählen lebhaft und witzig, wie sie auf einen Flyer vom Rathaus reagiert und eine Nullmüll-Initiative aufgezogen haben. Danach spricht ein junger Rentner. Auch er habe ein Flugblatt in seinem Briefkasten gefunden, erzählt Jean-Luc Maté. Vor zwei Jahren war es. Damals lud das Rathaus zu einem Infoabend in Sachen Energiewende ein. Er ging hin.
Anfangs herrschte noch künstlerische Unschärfe. Fest stand nur, 8 städtische Gebäude sollten mit Solarpanelen gedeckt werden. Die konkrete Umsetzung war völlig unklar.
Trotzdem habe er sich gleich für das Vorhaben begeistert. Aus 3 Gründen.
Ich bin kein eingefleischter Grüner, aber mir ist klar, dass wir die Energiewende brauchen. Zweitens, das Unterfangen ist auch wirtschaftlich interessant. Da soll Geld herausspringen. Wirklich überzeugt hat mich aber, dass es sich um ein kollektives Projekt handelt. Wir Bewohner von Los können zu Akteuren werden. Ich verstehe mich jetzt bei meinen Mitbürgern als Botschafter des Rathauses.
Rathaus, Bürger und Firmen haben einen Solarplan entwickelt, eine Aktiengesellschaft gegründet und die Sonnenkollektoren installiert. Die Stromproduktion soll schon bald beginnen. 110 Einwohner haben Anteile gekauft, für 50 Euro pro Stück. Matti wirbt für noch mehr Beteiligung. Die Anwesenden fragen ihn aus. Anschließend geht der Abend in einen vergnügten Umtrunk über. Bürgermeister Caron ist zufrieden.
Der Einsatz der Bürger verstärkt die Tatkraft der Gemeinde um ein Vielfaches. Mein Spruch lautet: Beteiligung ohne Verantwortung. Damit fängt man nur die Dummen.
Sagt der 62-Jährige am folgenden Tag in seinem Amtszimmer.
Auf die Frage, was wollt ihr, antworten die Leute wie Kinder. Alles und möglichst viel davon. Aber wenn wir Prozesse anstoßen, bei denen die Menschen mit uns zusammen Projekte entwickeln, dann profitieren alle. Außerdem fördert es das staatsbürgerliche Engagement.
Jean-Luc Caron ist seit 19 Jahren Bürgermeister von Losanguel. Vom Schreibtisch aus blickt er auf zwei schwarze Pyramiden. Es sind die höchsten Abraumhalden in Europa. Der Grünen-Politiker hat alle Probleme des vergangenen Kohlezeitalters geerbt. Verschmutztes Trinkwasser, verseuchte Erde, Häuser, durch die der Wind pfeift. Seine erste Amtshandlung 2001, mit möglichst vielen Bürgern eine Vision für die Stadt entwickeln. Wenigstens schon mal feststellen, was man nicht will, wie zum Beispiel überteuertes Wasser. Genehmigungen für den Bau von Sozialwohnungen erteilt Caron nur, wenn das Regenwasser aufgefangen wird. Heute werden sogar die Schultoiletten mit Regenwasser gespült. Bei Neubau und Sanierung von Sozialwohnungen schreibt er außerdem strenge Energiesparmaßnahmen vor. Davon profitieren die Mieter. Und als die Kirche renoviert werden musste, ließ er das Dach mit Sonnenkollektoren decken.
Et les gens disent, ben, Monsieur le Maire, ce que vous faites,
die Leute sagen, Herr Bürgermeister, Ihre Politik basiert auf gesundem Menschenverstand. Sie ziehen mit, weil es gut ist für Ihr Portemonnaie. Bei uns ist Umweltschutz populär und wird auch von einfachen Leuten eingefordert.
Das schlägt sich bei den Wahlen nieder. 2014 kam in Loss keine Gegenliste zustande. Caron und seine linksökologischen Mitstreiter wurden also mit 100% im Amt bestätigt. Sonntag tritt er wieder ohne Konkurrenz an.
Ich habe lange gedacht, der Rassemblement National schafft es, eine Liste aufzustellen. Warum stammen 5 ihrer 8 Abgeordneten in der Nationalversammlung aus unserer Region? Weil sich hier die neuen Formen des Rechtsextremismus entwickeln. Für den Rassemblement National ist Losanguel ein Stachel im Fleisch. Wird das 21. Jahrhundert reaktionär oder ökologisch sein? Wir beteiligen unsere Einwohner an der Politik und es funktioniert. Sie sind autoritär. Wir sind gastlich, arbeiten viel über Einwanderungsgeschichten. Sie lehnen das alles ab.
Heute reisen Politiker, Wissenschaftler und Journalisten an, um Caron nach seinem Erfolgsrezept zu befragen. Ein wichtiger Faktor sei die Größe der Stadt, sagt er. Losanguel zählt nur 7.000 Einwohner.
Small is beautiful, c'est sûr.
Zwischen 5.000 und 15.000 Einwohner, das ist ideal für Innovationen. Kleinere Gemeinden haben zu wenig Mittel. Aber in großen Städten kann der Bürgermeister nicht mehr so reaktionsschnell sein. Wer erneuert, muss ununterbrochen spüren, wie die Dinge aufgenommen werden.
Und deshalb bricht er jetzt auch auf, läuft hinüber zum Gemeindesaal. Dort veranstalten Bürgerinnen und Bürger das jährliche Stadtfest. Es heißt Fête en Loss, also in Loss gemacht, aber auch in Loss wird gefeiert.
Wenige Kilometer entfernt von Losanguel in der Stadt Lens steht der Louvre, eine Außenstelle des weltberühmten Pariser Museums, das in die Gegend geholt wurde, um Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Mehr dazu morgen in der Reportage von Bettina Kaps. Bei Tag für Tag geht es gleich um fiebrige Mythen und Verschwörungstheorien, die sich verbreiten in Zeiten des Coronavirus. Das war Europa heute an diesem Dienstag. Ich bin Frederik Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.